ARD. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind Anna Planken und David Alf und wir kurbeln auch heute mal wieder die deutsche Wirtschaft an. Denn wir wollen, Achtung, sinnlose Meetings streichen, in denen wir alle viel zu oft festhängen, statt zu arbeiten.
Es gibt Tonnen, wirklich Tonnen von Studien und Untersuchungen, die belegen, dass viele Meetings, Schalten, Konferenzen, Besprechungen oder wie auch immer wir das nennen wollen, dass die oft nur stören, nichts bringen, als unnötig empfunden werden und uns vom Arbeiten abhalten.
Und nur mal eine Zahl, so als Fakt aus einer Analyse. Unser Arbeitsalltag wird im Schnitt alle zwei Minuten unterbrochen von Mails, Chatnachrichten oder eben von einem Meeting. Und die meisten Unterbrechungen gibt es ausgerechnet auch noch dann, wenn unser Gehirn am besten arbeiten könnte, nämlich vormittags.
Dabei gibt es so viele tolle Ideen gegen sinnlose Meetings. Einen stillen Korridor zum Beispiel. 2 Stunden lang im Betrieb keine Kommunikation, keine Mails, keine Messenger und vor allem keine Meetings. Einfach nur arbeiten. Darüber sprechen wir später.
Und wir schauen uns ein Unternehmen aus Kanada an. Da haben die Chefs einfach mal alle Meetings aus den Kalendern der Mitarbeiter gelöscht. Insgesamt mehr als 8 Jahre an Meetingstunden sind rausgeflogen.
Und wir haben auch kleine Vorschläge, einfach umzusetzen gegen den Meeting-Wahnsinn. Für jede und jeden Einzelnen auch heute wieder Wirtschaft, die euch weiterbringt.
Wie viel Zeit verbringen wir eigentlich pro Tag, pro Woche, pro Monat in Meetings und Schalten? Ein deutscher Anbieter von Personalsoftware, HRWorks aus Freiburg, hat das gerade jetzt im Frühjahr untersuchen lassen. Ergebnis? Wir nehmen pro Woche im Schnitt an 4,4 Meetings teil. Das sind 4,7 Stunden unserer Arbeitszeit. Also jede Woche so zwischen 4 und 5 Konferenzen und genauso viele Stunden, die dafür draufgehen. Macht pro Monat rund 19 Stunden, etwas mehr als 2 volle Arbeitstage.
Vielleicht hat der ein oder andere sogar mit mehr gerechnet, aber jetzt erinnern wir uns nochmal an diese Feiertagsdiskussion. Jo. Manche in der deutschen Wirtschaft würden gerne einen Feiertag im Jahr streichen, den wir mehr arbeiten. Das würde die Wirtschaft ankurbeln, das Bruttoinlandsprodukt befeuern. Kennen wir die Diskussion, haben wir in unserer Podcast-Folge zur Arbeitszeit beleuchtet. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes. Ein Tag mehr Arbeit pro Jahr könnte also helfen. Und wir reden hier jetzt über 2 Arbeitstage pro Monat, die wir im Schnitt in Meetings verbringen.
Ja, und jetzt sind wir mal großzügig. Anna Planken und David Alf streichen die Hälfte aller Meetings. Dann hätten wir einen ganzen Arbeitstag pro Monat, den wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren könnten, den wir produktiv wären. Ganz ohne das blöde Gefühl, dass uns irgendwann ein Feiertag klaut.
Ökonomen haben ja ausgerechnet, dass dieser eine Feiertag im Jahr, also wenn wir den arbeiten würden, das würde der Wirtschaft ein Plus von 8 bis 11 Milliarden Euro bringen. Jetzt denken wir das einfach mal kreativ weiter. Sagen wir mal, alle, die in Deutschland so arbeiten, hätten so viele Meetings wie in der Umfrage von vorhin, Pi mal Daumen, 2 Arbeitstage im Monat. Und jetzt streichen wir da einfach mal die Hälfte. Zack, dann hätten wir 12 Tage freigeschaufelt, nicht nur so einen Feiertag. Das brächte uns, mal ganz grob gerechnet, mal 12, so zwischen 96 und bis zu 132 Milliarden Euro. Das wären ungefähr bis zu 3% von unserer gesamten Wirtschaftsleistung. 3% vom Bruttoinlandsprodukt. Nie wieder Rezession durch abgeschaffte Meetings.
Yeah, der große Reichtum in Deutschland bricht aus. Waren das denn eigentlich bei uns schon immer so viele Meetings, haben wir uns gefragt. Haben denn diese vielen Besprechungen was mit Corona vielleicht zu tun oder der Zeit danach? Mit der Arbeitswelt, die sich vielleicht verändert hat, Homeoffice zum Beispiel. Aktuell liegt der Homeoffice-Anteil immer noch bei 1/4, sagt das IFO-Institut. Alles, was da früher so auf dem Flur im kurzen Gespräch stattfand und geklärt wurde, das wird jetzt halt gleich zur Schalte per Teams oder Zoom oder wie die Programme auch alle heißen, mit denen wir arbeiten. Also da kommt dann ganz offiziell eine Einladung und es sind plötzlich auch mehr Teilnehmer und am Ende dauert das dann auch alles viel länger, als wenn man mal eben kurz auf dem Flur das Ganze geklärt hätte. Gefühlt ist also definitiv seit Corona tatsächlich ein Mehr da, mehr an Schalten, mehr an Konferenzen.
Aber unser Plus-Minus-Team hat recherchiert und das Ergebnis, Das ist nur zum Teil richtig. Ja, es gibt im Homeoffice rein zahlenmäßig mehr Meetings. Das hat eine Studie der Harvard-Universität mitten in der Pandemie gezeigt. 2021 war das. Wer zu Hause arbeitet, hat im Schnitt 13% mehr Meetings als im Büro. Aber die sind dafür kürzer. Und zwar um ein Fünftel. Gleicht sich also fast aus, was die Zeit angeht. Und zweitens, das ist echt eine üble Erkenntnis. Die Zahl der Meetings wird nicht weniger, wenn wir wieder häufiger im Büro sind.
Ein amerikanisches Datenanalyseunternehmen hat vor rund einem Jahr 40 Millionen Online-Meetings weltweit ausgewertet und festgestellt, nein, obwohl immer mehr Unternehmen die Beschäftigten wieder in die Präsenz zurückholen, die Zahl der Online-Schalten ist trotzdem gleich geblieben. Da ist nichts weggefallen. Das heißt, wir haben uns an diese Sitzungsform so gewöhnt, dass wir sie auch im Büro beibehalten. Das gehört jetzt einfach zu unserer Arbeitskultur dazu. Online-Konferenzen. Nur obendrauf kommen dann, wenn wir wieder zurück im Büro sind, auch zusätzlich Präsenztreffen. Wir sind ja wieder da. Also doch mehr Meetings als vorher.
Das heißt in Stunden. Vor Corona haben wir ungefähr 16,5 Stunden in Meetings verbracht. Das ist ein Ergebnis einer europaweiten Studie eines Elektronikkonzerns von 2019. Und inzwischen eben, unsere neuen Zahlen aus dem Frühjahr, 19 Stunden plus 2,5, trotz der Tendenz, wieder mehr im Büro zu sein.
Zusammenfassung bis hierhin. Wir verbringen viel Arbeitszeit in Konferenzen, rund 2 Arbeitstage pro Monat. Und die Anzahl der Schalten und Sitzungen hat in den letzten Jahren eher noch zugenommen, weil wir Online-Meetings aus der Corona-Zeit nicht wieder abgeschafft haben und jetzt die Präsenz-Meetings von früher auch noch dazukommen.
Würde das allen wenigstens irgendwas bringen, dem Unternehmen, uns oder beiden, dann wäre das ja alles in Ordnung. Aber dieses Gefühl haben wir ja gar nicht. In allen Umfragen, die sich unser Plus-Minus-Team zu dem Thema angeschaut hat, sagen so zwischen 40% und 50% der Befragten, Meetings, an denen ich teilnehme, sind sinnlos. Fast jeder Zweite sagt das. Die Meetings haben kein Ziel, keine Agenda, werden schlecht moderiert, sind zu viele Teilnehmer. Das führt alles zu nichts. Ich werde nur von der Arbeit abgehalten.
Da sind jetzt ein paar Gründe dabei gewesen, warum Konferenzen als unnötig und sinnlos wahrgenommen werden können. Fühlt man direkt mit. Schlechte Organisation, das Ziel des Meetings nicht klar oder Klassiker. Technik, die nicht funktioniert. Und dann verliert man eine halbe Stunde, um diese fiese Rückkopplung irgendwie noch rauszukriegen aus der Soundanlage. Oder irgendeiner, so ein typischer Labertyp, der dann irgendwie zu allem was sagen muss. Es kann aber auch manchmal nur die reine Anzahl sein. Also wenn ich so viele Meetings habe, dass ich gar nicht mehr rauskomme, dann nervt mich das automatisch und ganz unabhängig davon, ob da was erreicht wird und was da geredet wird.
Und auch wenn viele dieser Fakten lustig oder absurd klingen, im schlimmsten Fall kann alles, was wir hier beschreiben, sogar auf die Gesundheit gehen, das Stresslevel messbar erhöhen. Dazu haben wir uns einen Fachmann geholt, Hirnforscher, Buchautor, Podcaster Dr. Volker Busch. Der erklärt uns, was im Gehirn passiert, wenn wir in einem Meeting nach dem anderen gefangen sind.
Unser Gehirn kommt in einen unglaublichen Stress, wenn wir zu viel Dinge auf einmal haben, weil in dieser Parallelität von Dingen um uns herum unsere Aufmerksamkeit permanent umgeschaltet werden muss. Und dieses Umschalten, das Wechseln unserer Aufmerksamkeit bedeutet Anspannung. Das heißt noch nicht sofort, dass wir krank werden, so weit würde ich nicht gehen, aber es bedeutet immense Anstrengung, indem wir uns unzufriedener fühlen, indem wir mehr Fehler machen und vor allen Dingen aufgewühlt sind. Also dieser Stress zeigt sich natürlich dann auch körperlich bei vielen Menschen. Insofern ist ein Tag, bei dem wir permanent die Aufmerksamkeit umschalten müssen, kein guter Arbeitsmodus, weder im Hinblick auf die Leistung noch im Hinblick auf die Gesundheit.
Und wisst ihr was? Diese ganzen Stresssymptome durch Meetings, die werden längst wissenschaftlich untersucht. Das macht zum Beispiel die Universität Ulm. Und es gibt dafür auch einen richtig krassen neuen Begriff, der heißt Zoom-Fatigue, also Videokonferenzmüdigkeit. Ein echt neues Phänomen. Da gehören zum Beispiel Konzentrationsprobleme, Erschöpfung, Reizbarkeit, Schlafstörungen mit dazu. Und ganz interessanter Punkt. Frauen fühlen sich durch Online-Konferenzen ganz besonders gestresst. Dazu gibt es Untersuchungen, hat der Technikkonzern Logitech abgefragt. Jede dritte Frau in der Umfrage sagt, wenn ich eine Online-Konferenz habe, dann liegt mein Stresslevel auf einer Skala von 1 bis 10 mindestens bei 7. Also ganz oben nur, weil es eine Online-Konferenz ist.
Und zum Schluss unserer Negativliste noch Überstunden. Zu viele Meetings verursachen Überstunden. In unserer ersten Studie, die wir zitiert haben, die mit den verlorenen 2 Arbeitstagen pro Monat, da sagt mehr als ein Drittel der Befragten, ich habe tagsüber so viele Meetings und es bleibt so viel liegen, dass ich meine eigentliche Arbeit nach Feierabend nachholen muss.
19 Stunden pro Monat verbringen viele von uns in Meetings. Und? Schlimmer noch, empfinden das oft als ziemlich sinnlos, haben das Gefühl, dass wir deshalb überhaupt nicht effektiv arbeiten können. Wir sind gestresst und machen Überstunden, weil wir die eigentliche Arbeit in unserer Arbeitszeit nicht schaffen.
Und klar, wir haben das jetzt echt zugespitzt und alles Negative zusammengetragen. An dieser Stelle müssen wir spätestens mal sagen, natürlich ist nicht jedes Meeting unnötig oder schlecht. Kontakt und Austausch immer total wichtig und auch gut. Und manche Meetings sind ja auch super. Aber unser Thema sind ja heute die anderen, die schlechten, die unnötigen.
Ja, und die viel zu vielen, denn es ist einfach deutlich mehr geworden. Wir verbringen im Arbeitsalltag einfach viel zu viel Zeit in Meetings. Das könnte straffer, schlanker organisiert sein. Damit sind wir in Deutschland übrigens gar nicht alleine. Geht auch Menschen in anderen Ländern so. Also es ist kein rein deutsches Phänomen.
Und bevor wir uns um schöne Ideen dazu, um Lösungen kümmern für den Meeting-Wahnsinn, wollen wir noch kurz erwähnen, Meetings sind nicht alles. Es gibt auch noch andere Zeitfresser. Die sind heute nicht unser eigentliches Thema, aber sie können auch dazu führen, dass wir Meetings als noch sinnloser empfinden.
Im Sommer hat Microsoft eine Analyse veröffentlicht, wie die eigenen Programme wie Outlook für Mails oder Teams für Konferenzen genutzt werden. Und das Ergebnis ist echt abgefahren. Menschen, die am Schreibtisch arbeiten, die geistig arbeiten, kriegen pro Tag, rate mal, wie viele Mails? Im Schnitt sind es 117 Mails. Und wie viele Nachrichten per Teams? 153 pro Tag. Das heißt, Microsoft-Nutzer und damit wirklich viele Menschen in unseren Büros werden im Schnitt alle 2 Minuten durch Mails, Teams-Nachrichten oder Meetings unterbrochen. Am häufigsten übrigens zwischen 9 und 11 Uhr. Und diese Uhrzeit, die merken wir uns mal, die wird nämlich später noch wichtig.
Alles, was uns beim Arbeiten nervt, ist mehr geworden. Eine Flut von Mails und Chats prasselt auf uns ein, von morgens bis abends. Und das kann natürlich auch noch dazu führen, dass wir Meetings als noch nerviger empfinden. Da habe ich gerade endlich mal alle Mails beantwortet und will mich in mein Projekt stürzen, an dem ich arbeiten soll. Aber, ach so, ja, das nächste Meeting steht an.
Wie lässt sich das lösen? Oder vielleicht wenigstens so ein bisschen verbessern? Das Kernproblem an der Sache ist ja, wir können ja nicht einfach von den Meetings wegbleiben. Wir, Anna und David zum Beispiel, wenn wir da morgens die Themenabsprache für die nächste Sendung haben oder nachmittags dann eine Schalte für den nächsten Podcast, natürlich passt uns das auch oft nicht in unseren Tagesablauf. Aber ich kann da ja halt wenig machen und ich kann auch nicht entscheiden, oh nee, mach dir da mal alleine. Aber wir haben gleich noch so ein paar Low-Level-Tipps.
Aber wenn sich dauerhaft was ändern soll, dann braucht es schon, ja, eine große Idee, so ein übergeordnetes Konzept, ein Experiment, eine Gruppe von Chefinnen und Chefs, die sagen, wir ändern was. Und solche Beispiele gibt es. Über eines haben wir schon gesprochen, ein besonderes Modell der 4-Tage-Woche, auch den Link zu der entsprechenden Folge, hauen wir euch natürlich in die Shownotes. Es gibt da ganz viele verschiedene Auslegungen, wie genau funktioniert so eine 4-Tage-Woche.
Eine Idee ist weltweit in vielen Ländern getestet worden und die basiert genau auf unserem Thema. Weniger Meetings und Konferenzen und weniger von den anderen Zeitfressern. 4 Tage lang vielleicht ein bisschen mehr arbeiten, aber konzentriert, mit weniger Unterbrechung und dafür am 5. Tag frei. Das ist im Voraus natürlich gut geplant und ausgedacht worden von Expertinnen und Experten und in Deutschland haben bei dem Experiment eher kleinere Unternehmen mitgemacht, die flexibel sind und leichter zu steuern als so ein ganz großes. Aber die waren überwiegend zufrieden und glücklich mit dem Modell. Und zwar sowohl die Beschäftigten als auch deren Chefs.
Es gibt aber auch große Konzerne, sogar Weltmarktführer, die sagen, es muss Schluss sein. Wir ertrinken in Meetings. Das bringt nichts und kostet nur Geld. Wir ändern was. SAP aus Waldorf zum Beispiel, eines der größten Softwareunternehmen der Welt, hat vor ein paar Jahren den sogenannten Focus Friday ausprobiert. Freitags durfte es mit wenigen Ausnahmen keine Meetings mehr geben. Die ganzen normalen Telefonschalte und Videokonferenzen, weg damit. Die Beschäftigten sollen an Freitagen ungestört arbeiten können. Das Projekt wurde damals verlängert, über die Pilotphase hinaus, und gleichzeitig hat SAP auch an anderen Schräubchen gedreht. Die Zeiten für Standardmeetings einfach verkürzt oder klare Regeln eingeführt. Eine Obergrenze für Teilnehmer zum Beispiel.
Und gegen unproduktive Meetings vorzugehen, das macht zum Beispiel auch Amazon, der Online-Riesenkonzern. Intern gilt die sogenannte Zwei-Pizza-Regel. Also ein Meeting dauert nur so lange, bis zwei Pizzen aufgegessen sind. Nee, also fast ungefähr. Es sollen nur so viele Mitarbeiter teilnehmen, wie von zwei Pizzen satt werden würden. Bei 8 ist Schluss. Sind große, dicke Pizzen made in US, ne?
Wollte gerade sagen, also zu viert an einer Pizza ist ja ein bisschen traurig. Außerdem müssen alle Führungskräfte vor jeder Sitzung, die sie planen, ein Memo für alle ausfüllen. Was ist die konkrete Frage? Welche Lösungsansätze gibt es? Also da muss man sich richtig Gedanken machen vorher und ist als Managerin oder Manager bei Amazon schon automatisch gut vorbereitet. Oder man merkt, ach so, ja, nee, vielleicht lasse ich das Meeting einfach sein. Ich krieg's einfach nicht auf den Punkt.
Und richtig radikal hat's Shopify gemacht. Ein Softwareunternehmen mit Sitz in Kanada. 8000 Beschäftigte. Da hat vor 2 Jahren das Management einfach mal Meetings aus den Kalendern der Angestellten rausgelöscht. 12.000 Termine, klick und weg. Fast 77.000 Meetingstunden im Papierkorb. Das sind mehr als 8 Jahre Meetingzeit. Einfach gelöscht. Zum Beispiel alle wiederkehrenden Meetings mit mehr als 3 Teilnehmern oder alle Meetings an einem Mittwoch. Und für die Meetings, die übrig geblieben sind, gibt es seitdem Preisschilder. Ja, genau. So viel Geld kostest du komisches Meeting uns. Dein Meeting, das Unternehmen, wenn du das jetzt durchführst. Dazu wurde eine kleine Software in den Kalender eingebaut. Die schaut sich an, wie viele Leute machen damit. Was verdienen diese Leute, die ich eingeladen habe zum Meeting pro Stunde? Wie lange dauert dann so eine Besprechung? Und dann spuckt diese Software ein Preisschild aus. Da hängt dann also tatsächlich neben meinem Meeting im Online-Kalender eine ordentliche Summe.
Ja. Was kostet eigentlich so ein Meeting? Darüber haben wir uns noch gar nicht unterhalten. Das ist aber auch schwierig. Dazu gibt es viele Berechnungen. Kommt natürlich darauf an, wie viele Teilnehmer, was verdienen die, so wie das bei Shopify ausgerechnet wurde. Das reicht von 500 bis 1000 Euro für eine Stunde und eine kleinere Runde. Geht weiter mit 2000 Euro, wenn dann noch die ein oder andere Führungskraft teilnimmt. Der Kreditkartenanbieter American Express hat das 2023 mal ganz konkret untersucht für Europa und kommt im Schnitt auf Kosten pro Teilnehmer und Meeting von rund 470 Euro. Und dann gibt es ja noch versteckte Kosten, die in solchen Berechnungen meistens gar nicht reinfließen. Vor- und Nachbereitung, das Quatschen danach auf dem Flur und so weiter und so fort.
Der Kaffee und der Kuchen, die fallen da ja gar nicht mehr ins Gewicht, ne? Neue Arbeitszeitmodelle sehen weniger Meetings vor. Viele Firmen wollen inzwischen überflüssige Meetings und Zeitverschwendung vermeiden. Und dann gehen wir noch eine Stufe weiter runter und fragen, was können wir als Einzelne denn machen oder kleine Gruppen, um konzentrierter zu arbeiten und um vielleicht selber auszulösen, dass es weniger Konferenzen gibt?
Naja, wir haben es ja am Anfang schon fast gespoilert. Der stille Korridor. Das wäre eine Maßnahme, die sich auch für kleinere Einheiten umsetzen lässt. Die Hirnforschung sagt, vormittags sind wir am produktivsten, also die meisten von uns, der Mensch im Durchschnitt sozusagen. Und zwar genau zwischen 9 und 11 Uhr. Da ist die Uhrzeit wieder aus der großen Microsoft-Studie. Ihr erinnert euch, ausgerechnet dann, wenn wir total produktiv wären, werden wir am meisten gestört durch Mails, Chats, Meetings. Deshalb kommt aus der Forschung der Wunsch nach einem stillen Korridor, genau in dieser Zeit. Keine Mails, keine Meetings. Was das mit uns macht, erklärt Hirnforscher Dr. Volker Busch.
Ein stiller Korridor ist deswegen so heilsam für unser Gehirn, weil es einen Rahmen setzt, in dem wir für eine begrenzte Zeit uns nur mit einer Sache beschäftigen brauchen. Also es ermöglicht uns, uns fokussieren zu dürfen auf etwas, was vielleicht gerade wichtig ist oder was uns am Herz liegt. Und wir lassen uns in dieser Zeit durch nichts ablenken, durch nichts stören und durch nichts unterbrechen. Und in diesem Moment passiert im Gehirn etwas unglaublich Magisches. Wir konzentrieren uns auf eine Sache, wir finden eine höhere Leistung, wir durchdringen das Ganze viel besser und wir fühlen uns wohler. Unser Gehirn kommt gleichzeitig also auch zur Ruhe. Das heißt, zwei Funktionen sind mit diesem stillen Korridor verbunden. Eine Ruhe, die uns entspannt, und eine höhere Leistung. Und das macht uns am Ende des Tages zufriedener. Deswegen empfehle ich jedem einen kurzen stillen Korridor von 1 oder 2 Stunden pro Tag.
Jeder Mensch braucht einen stillen Korridor. Herrlich, ein wunderbares Bild, finde ich. Ich sehe sofort unseren Büroflur und vormittags ist es dann da schön leise. Alle können sich konzentrieren, arbeiten, gerne flüstern. Ein bisschen von diesem Korridor kann man sich ja auch selbst einrichten. Ich versuche das manchmal zu Hause, wenn die Kids in der Schule sind. Und dann kann man mal eine gewisse Zeit im Kalender für sich selber blocken. Das empfehlen viele Change Manager den Beschäftigten im Unternehmen. Und da würde auch kein Chef, keine Chefin was gegen sagen, wenn ich sage, vormittags 2 Stunden konzentriert, die gehen ja in mein Projekt, damit es fertig wird. Da ist jeder mit einverstanden und dafür räume ich mir die Zeit frei.
Wir haben ja oft heute über Meetings mit viel zu vielen Teilnehmern gesprochen. Wenn ich also eine Einladung bekomme, gucken, wie groß das Meeting ist. Muss ich da überhaupt dabei sein? Habe ich was zu dem Thema zu sagen? Sonst einfach mal absagen. Das Phänomen, an Meetings teilzunehmen, weil man Angst hat, irgendwas zu verpassen, ist in Deutschland übrigens besonders ausgeprägt, sagt die Forschung. Vielleicht hilft da ja bald die KI mit so super Zusammenfassung.
Wenn ihr zu den Leuten gehört, die auch selbst mal Meetings einberufen, da fanden wir dieses Amazon-Prinzip ganz schick. Überlegt doch, was ist denn die Kernfrage? Welche Lösungen schweben vielleicht schon durch den Raum? Und wer muss tatsächlich wirklich dabei sein? Also eine Agenda vorher überlegen und danach zum Meeting einladen.
Und zum Schluss noch ein Klassiker zu diesem Thema. Nicht sitzen, sondern stehen. Macht natürlich nur bei Präsenzmeetings so richtig Sinn. Es sei denn, man hat so hochfahrbare Schreibtische. Denn auch das hat die Forschung belegt. Meetings, bei denen alle stehen, dauern kürzer als die im Sitzen.
Aber die hasse ich noch mehr. Die finde ich ganz schrecklich.
Stehung heißt das doch.
Oh, das heißt genau, Stehung. Ich finde es ganz schrecklich. Also man kann das ja aber alles einfach mal ausprobieren in Form eines Experiments. Mal in der Firma sagen, wir machen da jetzt mal eine Woche lang was. Das verschreckt dann niemanden. Kein Chef, keine Chefin. Und hinterher gucken wir mal, ob sich was verbessert hat.
So, das war jetzt echt ein Schnelldurchlauf mit so ein paar Tipps und Ideen, aber in ausführlich würde das komplett unsere Podcast-Folge sprengen. Zeitmanagement, konzentriertes Arbeiten, weniger Störfaktoren in den Unternehmen, das sind riesige, komplexe Themen, die füllen tagelange Seminare. Wir haben hier also nur so erste Gedankenblitze geliefert für euch oder euer Büro oder euer Unternehmen.
So, und einen Tipp haben wir noch. Wir haben Dr. Volker Busch gefragt, den Neurologen, Autor und Podcaster, der uns heute unterstützt hat, den ihr ja häufiger auch schon gehört habt in dieser Folge. Top 1 im Alltag. Was ist denn bitte das Allerwichtigste, um irgendwie auch durch ganz schlimme Tage zu kommen? Mit einem Meeting, das sich an das nächste reiht.
Also eine der wichtigsten Maßnahmen, die ich Menschen immer wieder ans Herz lege oder ans Hirn lege, besser gesagt, wenn sie angestrengt am Schreibtisch arbeiten, ist, regelmäßig Pausen zu machen. Das klingt jetzt sehr banal, weil das natürlich jeder schon mal irgendwie gelesen und gehört hat. Und trotzdem gehört zur Wahrheit, dass wir in Deutschland eine relativ schlechte Pausenkultur haben. Also wir neigen im Mittel eher dazu, mehrere Stunden durchzuarbeiten, weil uns das irgendwie effizient erscheint, in der Hoffnung, dass wir vielleicht dadurch eine Stunde früher irgendwie von der Arbeit wegkommen. Aber das ist eigentlich Blödsinn. Denn Studien im Labor zeigen sehr eindeutig, dass unsere Fehlerrate am Schreibtisch bereits nach 60 Minuten steigt und nach 90 Minuten doppelt so hoch ist. Ja, und das sind Dinge, die wir dann meist irgendwie nacharbeiten müssen. Das heißt, das bringt dann eigentlich kaum noch etwas. Man sollte sich also trauen, sagen wir mal, alle 1,5 Stunden plus minus für so 10, vielleicht 15 Minuten Pausen zu machen. 4 mal 15 ist besser als 1 mal 60, auch wenn es mathematisch das Gleiche ist. Aber so auf kleine Häppchen zu verteilen, ist aus der Sicht des Gehirns viel sinnvoller.
Und ganz wichtig, Pause heißt dann auch Pause, Pause, keine Handypause. Also jetzt einmal einatmen, Pause.
Wir verbringen eindeutig zu viel Arbeitszeit in Meetings, in Schalten, in Konferenzen. Das ist, glaube ich, in dieser Folge ganz gut rausgekommen. Klar sind Meetings auch wichtig, aber 2 Arbeitstage pro Monat in Sitzung rumzuhängen, ist ziemlich sicher nicht für alle effektiv. Und eine Sache haben wir noch gar nicht erwähnt. Führungskräfte verbringen fast die Hälfte ihrer gesamten Arbeitszeit in Meetings.
Ja, das ist eigentlich ihr Job, ne? Meeting an Meeting an Meeting. Und viele Meetings erfinden sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter als absolut unnötig, weil sie nicht gut genug vorbereitet oder zum Beispiel schlecht moderiert sind. Wir reden ja in Deutschland gerade viel und oft über das Thema Arbeitszeit und wie effektiv wir sie nutzen, ob wir mehr, länger oder besser arbeiten müssen. Dazu haben wir auch schon mal einige Podcast-Folgen gemacht.
Und nachdem wir heute mit dem Thema Meetings durch sind, können wir sagen, da brauchen wir keinen Feiertag streichen, um so ein bisschen mehr zu arbeiten und die Wirtschaft anzukurbeln. Da müssten wir alle gemeinsam das völlig unterschätzte Thema sinnlose Sitzung angehen. Das würde der Wirtschaft effektiv helfen und uns vermutlich glücklicher und zufriedener machen, weil wir unsere Arbeitszeit sinnvoller nutzen.
Ja, glücklich, ganz wichtig dabei. Und wir haben an der einen oder anderen Stelle gesehen, das Thema ist ja eigentlich noch viel größer. Wir haben andere Zeitfresser, die uns unterbrechen, uns permanent beim Arbeiten stören. Und diese Untersuchungen sagen auch, dass sich Büroarbeit immer mehr ausdehnt. Mails checken, morgens noch im Bett, online schalten, nach 20 Uhr oder im Urlaub. Aber fangen wir doch einfach mal mit weniger Meetings an. Ich wäre total dafür.
Und jetzt würden wir gerne von euch wissen, wie ist das eigentlich bei euch im Job, im Büro? Hängt ihr auf den Meetings rum? Denkt ihr, boah, hätte ich mir auch sparen können? Aber habt ihr das vielleicht im Betrieb vielleicht sogar schon anders geregelt? Habt ihr Ideen, das effektiver, schlanker zu gestalten? Habt ihr vielleicht einen Job, der ganz ohne Sitzungen und Schalten auskommt? Meldet uns, schreibt uns unsere Mailadresse plus-podcast@ard.de. Da könnt ihr uns übrigens auch gerne schreiben, wenn ihr einfach sonst wie Fragen oder Kritik oder Anregungen oder Wünsche habt oder einfach nur Lob.
Ja, und Lob ist gut, weil dann wäre das ein super Grund, auch uns zu abonnieren.
Stimmt.
Abonniert uns mit Glocken oder was auch immer euch dazu führt, dass ihr mittwochs erinnert werdet, hey, neue Plus-Minus-Podcast-Folge, macht das, dann kommen wir immer automatisch zu euch.
Schöne Grüße gehen raus und ein großes Dankeschön an den Herrn, dem dieses Thema Meetings ein ganz besonderes Herzensthema war, dem Autor dieser Folge, Michael Wegmer.
Er hat auch recht, finde ich. Also sehr gut, dass er das alles zusammengetragen hat. Und betreut worden ist er vom Redakteur Christoph Geismeier.
So, ich muss ab ins nächste Meeting. Ich sage tschüss, ciao.
Macht's gut. Naja, dann bleibt mir noch Zeit. Podcast-Tipp loszuwerden. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr im Bus sitzt und dann Leute auf ihren Handys was machen und ihr guckt rüber und dann ist es was? Online-Zocken. Nervöses Kniewippen gibt's auch manchmal. Oder das ständige Aktualisieren von Screens. Und die Angst in den Augen, boah, was ist, wenn der Bus jetzt in ein Funkloch fährt? Für viele Spielerinnen und Spieler sind Online-Casinos in der Hosentasche längst ein fester Bestandteil ihres Lebens.
Mehr als 4 Millionen Deutsche sind vom Glücksspiel abhängig oder gefährdet, süchtig zu werden. Beliefert werden sie von einer global agierenden Casino-Industrie. Unsere Kollegen Nikolai Atefi und Benjamin Breitegger haben über ein Jahr lang investigativ recherchiert und das Geschäft mit illegalen Online-Casinos aufgedeckt.
Die beiden Journalisten zeigen, wie deutsche Gesetze systematisch umgangen, Hintermänner verschleiert und Behörden in ganz Europa an der Nase herumgeführt werden. Suchtgeschäft. Doku über illegale Online-Casinos hört ihr ab sofort im ARD-Radio-Feature-Podcast exklusiv in der ARD-Audiothek.